AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. KI-Suche killt deinen Traffic. ChatGPT, AI-Overviews und Co. KI verändert, wie Menschen suchen und wie sichtbar deine Marke ist. Für Banken und Finanzdienstleister heißt das, wer bei generativen KI-Antworten nicht erscheint, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und Leads. KKP zeigt CMOs, wie sie jetzt Präsenz in der KI-Suche aufbauen und verteidigen. Jetzt Termin buchen und AI-Visibility sichern unter www.koschklingperformance.de/AI-Search.
Moin, moin. Schön, dich zu sehen.
Die großartige Eröffnung auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Neue Folge AI in Finance, Payment and Banking. Es ist die DigiFin-Woche. Haben wir neulich schon mal angesagt. Also tatsächlich große Finance-Konferenz in Berlin gerade gewesen, mit auch viel Fokus auf dem ganzen Thema AI. Mike, wie geht's?
Gut, ich freue mich, wieder einmal mit dir eine wunderbare Folge von AI in Finance aufzunehmen. Es ist wie jedes Mal ein Fest, mit dem schlauesten und für mich bestaufsehendsten Co-Host. Ja gut, du bist der Einzige. Das ist so schwer.
Das ist egal.
Nee, ich freue mich. Und du hast ja letztes Mal dich beschwert nach dem Motto, ich wäre nicht so gut drauf. Ja, ich versuche natürlich heute besser dazustehen und mehr Gas zu geben. Wir haben echt eine Menge Nachrichten mitgebracht, weil es ist auch ein klitzekleines bisschen was passiert in der AI-Welt und ich würde sagen, wir plagen einfach näher liegen.
Ja, lass loslegen. Ich habe mich auch erschreckt. Ich habe das irgendwie vorgestern Nacht gemacht, irgendwie befüllt und ich dachte, naja gut, Mikey würde wieder irgendwie zu lazy sein, um da was reinzudroppen. Heute früh aufgemacht, das Sheet ist voll, wir könnten locker 3 Stunden aufnehmen. Wir müssen ein bisschen irgendwie uns Hosenboden zusammenreißen.
Nee, machen wir nicht. Lass uns nichts versprechen, was wir eh nicht. Wir machen heute mal.
Genau, aber irgendwann fangen die Termine an. Deswegen ist es noch morgens. We will see. Du kommst mit einem neuen Klopper direkt aus Deutschland bzw. EU als erstes, bevor wir in die Nick-Player-Ecke gehen.
Ja, der EU-AI-Act. Ich glaube, das war unsere zweite oder dritte Folge, wo wir eben diesen mal beleuchtet haben. Ich weiß noch, wie wir uns darauf vorbereitet haben. Stundenlang haben wir den EU-AI-Act und was damals schon zu lesen war, gewälzt, um so ein bisschen Einblick zu geben. Und eigentlich sollte er kommen, nämlich alsbald. Und jetzt hat das Handelsblatt investigativ, weiß ich nicht, aber abgedeckt oder zumindest ist ein langer Artikel genau zu eben selbigen. Long story short, der EU-AI-Act wird so schnell nicht kommen. Man verschiebt das ganze Thema nämlich um ein Jahr, 2027. Dezember 2027, also genau ein Jahr. Eigentlich sollte das nächstes Jahr ja dann live gehen. Und warum tut man das? Lustigerweise, weil man erkannt hat, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, dass der EU-AI-Act, man muss es dreimal hintereinander aussprechen, am Ende vielleicht für den Standort Europa im Jahr 2025 und den ganzen vielen Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, vielleicht ein klitzekleines bisschen nicht den Wettbewerb, zumindest in europäischen fördert und uns vielleicht schlechter dastehen lässt als nämlich die üblichen Verdächtigen, nämlich die Big Techs. Und man möchte nachbessern. Man möchte auf der einen Seite nachbessern, was das ganze Thema Hochsicherheitsstufe, also dieser regulierte Bereich, also wie ist welches Unternehmen an welcher Stelle reguliert, insbesondere wenn es biometrische Daten oder auch personenbezogene Daten gibt. Da möchte man nachbessern und man möchte vor allen Dingen insbesondere kleineren Unternehmen etwas mehr Freiraum, so fasse ich es mal zusammen, geben, einfach auch vor dem Hintergrund wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ganze Thema wird sich also noch ein bisschen ziehen, Dezember 2027. Es gibt einen sehr guten Artikel vom Handelsblatt, den wir natürlich in die Shownotes packen. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie du drauf guckst, finde das erstmal gut, dass man nachschärft. Das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ich bin ein großer Freund von Regulierung, ehrlicherweise. Nur darf es eben nicht überreguliert sein. Und es gibt da, glaube ich, 1, 2 Stellen, vielleicht auch 3 oder 4 im EU-AI-Act, die etwas übers Ziel hinaus schießen. Und wenn man da jetzt nachschärft, glaube ich, tut das uns Europäern und dem Standort Europa oder auch Deutschland ganz gut.
Ja, total. Also der Artikel ist tatsächlich spannend, Handelsblatt, das heißt, der ist natürlich hinter einer Paywall. Wir verlinken ihn trotzdem, einen Teil davon kann man lesen und vielleicht haben ja ein paar von euch auch eine Subscription beim Handelsblatt. Ich glaube, wichtig ist eine Richtigstellung, also den EU-AI gibt es natürlich auch schon in nationaler Gesetzgebung, aber nur für diese erste Stufe. Ne?
Entschuldigung, genau.
Genau, ich glaube, das ist wichtig nochmal. Es geht halt jetzt vor allem tatsächlich um die anderen Stufen. Brüssel möchte einfach mehr Zeit sich selbst nehmen, die notwendigen Standards und Leitlinien zu entwickeln und gleichzeitig, wie du richtig argumentierst, Innovation nicht auszubremsen. Das hat ja so die letzten 2 Jahre niemand so richtig auf dem Schirm gehabt. Und jetzt merkt man einfach, und Europa fürchtet sich auch wirklich jetzt öffentlich, dass sie im globalen Wettbewerb gegen die USA und China einfach viel weiter zurückfallen, weil eine zu strikte Regulierung einfach auch europäische KI-Anbieter, aber auch eine große Industrie, Mittelstand, Startups wirklich ausbremsen könnte. Und deswegen startet die EU jetzt so eine Deregulierungsinitiative für ganz, ganz viele Themen, um auch Innovation zu ermöglichen und Bürokratie auch wirklich abzubauen. Ganz explizit sollen kleine und mittelständische Unternehmen stärker entlastet werden und soll ein neues Amt für europäische KI jetzt mehr entwickelt werden, gestärkt werden. DSGVO soll komplett verändert werden tatsächlich. Also das finde ich super spannend, das Thema Cookie. Ja, also das kennt ihr irgendwie alle, die Cookie-Einwilligung, die ihr seit, weiß nicht, 3 oder 4 Jahren auf jeder einzelnen Seite habt. Das soll total vereinfacht werden. Das heißt, Browser-Einstellung, da könnt ihr dann einmal anklicken, ja, ich finde Cookies gut oder mittel oder nicht. Und diese Einstellungen werden dann quasi gespeichert und es gibt dann keine dauernde Pop-ups mehr, die euch permanent halt irgendwie. Und auch das so diese Begrifflichkeit, was ist überhaupt personenbezogene Daten, die werden komplett verändert und sollen auch praxistauglicher werden. Also das finde ich sehr spannend und tatsächlich genau vor einer Woche habe ich mich durch so ein endlos langes Papier mal nachts durchgelesen, was die Bundesregierung veröffentlicht hat. Die wollten proaktiv auf diese Sitzung der Kommission in Brüssel, die ja jetzt gerade getagt und das deswegen auch so verabschiedet hat, reagieren und haben so eine sehr umfassende Liste an Änderungswünschen nach Brüssel geschickt, vor 2 Wochen. Da dachte ich schon so, jetzt doch irgendwie total albern. Unterschrift war natürlich Carsten Wildberger, unser aktueller Digitalminister. Aber wirklich alles, was ich in dieser Liste gesehen habe damals und für eher absurd gehalten habe, so spät jetzt auch noch damit um die Ecke zu kommen, vor allem so bei Reglements von Hochrisiko-KI-Systemen. All das hat sich jetzt tatsächlich wiedergefunden. Also muss man schon sagen, da hat Deutschland wirklich jetzt auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, Frankreich ebenso, die haben nämlich auch einen Brief geschickt irgendwie an die Kommission und so ziemlich all diese Themen, zum Beispiel diese Verschiebung von Hochrisikobestimmungen mindestens 1 Jahr, auch so ne, regulierte Themen wie Spielzeug, Medizinprodukte, biometrische Überwachungssysteme, kritische Infrastruktur, all das steht da 1:1 drin und wurde offensichtlich von der Kommission jetzt auch wieder verwendet. Und das finde ich schon sehr, sehr gut, dass auch der Staat und das Digitalministerium hier wirklich einen proaktiven Aufschlag gemacht hat. Auch so zum Thema E-Privacy-Richtlinie, potenzielle Verwässerung des Datenschutzes stand da so drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und Wildberger argumentiert in diesem Schreiben sehr, sehr stark, dass dieser Spagat zwischen Innovation, Regulierung und trotzdem so ein Wertekompass in Europa einfach so abgebogen ist, dass man hier handeln muss. Und genau das hat die EU-Kommission jetzt aufgegriffen. Also wirklich klasse.
Gut, absolut. Und nochmal danke für das Richtigstellen, ganz wichtiger Punkt. Dann gehen wir über zu dem, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, nämlich wir sagen immer üblichen Verdächtige, den großen Big Tech und Big Playern, und da ist einiges passiert und ja, du hast in der Tat ja auch ein bisschen was mitgebracht und ich sehe hier Anthropic als erste Schlagzeile.
Ja, Anthropic ist denen wirklich ab wie ein Zäpfchen, muss man sagen, ja, also ich habe mich so in so ein paar Zahlen eingelesen aus den Quarterly Reports und muss ich sagen, ich glaube, selbst Investmentbanker kriegen da irgendwie Schnappatmung, wenn man sich das liest. Ne? Anthropic, also die Macher rund um Claude, über die wir hier ganz oft sprechen, die planen ihren Umsatz von den schon sehr optimistischen 4,7 Milliarden des aktuellen Jahres im Jahr 2028 auf 70 Milliarden US-Dollar zu steigern. Also ne, mal irgendwie ganz einfach gerechnet, eine Ver-15-Fachung innerhalb von 3 Jahren. Völlig absurd, ja. Und dann ein bisschen weitergelesen und Bruttomarge gestolpert, 94%. Und dachte, oh krass, Moment mal, da ist ja ein Minus davor. Also die wollen in den nächsten 3 Jahren tatsächlich irgendwie 70 Milliarden US-Dollar machen, dabei halt irgendwie 70 Milliarden Kosten verursachen. Das heißt, für jeden Dollar Umsatz fließen quasi fast 2 Dollar direkt in Serverkosten. Völlig absurd. Die haben natürlich auch eine Idee, wie sie ihre Marge steigern, aber wenn man sich das halt überlegt, was die für Geld verbrennen gerade, ist es halt irgendwie absurd. Und es geht alles tatsächlich irgendwie in das Thema Strom. Und wenn man diese ganzen Free-Tier-User, wie wir es ja zum Beispiel auch nutzen, also ich zum Beispiel, ich bin kein zahlender Anthropic-User, dann fällt die Realität sogar noch schlimmer aus. Dann haben die eine Bruttomarge von minus 110% im aktuellen Jahr. So, und jetzt muss man sagen, darüber haben wir auch schon ab und zu gesprochen, deren eigentlicher Wachstumsmotor ist ja Enterprise API Business. Ja, da haben wir lange drüber gesprochen, dass es eine sehr, sehr smarte Strategie ist, quasi Firmen, die Cloud in ihre Prozesse, in ihre Produkte und in ihre Workflows integrieren. Und dieser Bereich soll dann auch bis 2028, glaube ich, über 80% des Gesamtumsatzes bringen. Zum Vergleich, OpenAI peilt für Ende 25 einen annualisierten Umsatz von 20 Milliarden Dollar an. Das waren so die letzte Pressemitteilung, über die wir neulich gesprochen haben. Und das ist quasi das Vierfache von Anthropics optimistischen 25er Szenario auf 100 Milliarden US-Dollar Umsatz kommen. Und planen dabei aber auch einen Verlust von 50 Milliarden Dollar. Nochmal, ja? Also in diesem Jahr. Das heißt, beide Firmen stehen quasi vor der gleichen Mission. Ja? Sie müssen massiv wachsen. Andererseits oder andernfalls können sie quasi ihre Investoren nicht befriedigen. Und gleichzeitig müssen sie ihre Kosten halbieren, um Cashflow positiv oder zumindest irgendwie break-even zu werden. Und das idealerweise, ohne dass die Server irgendwie kaputt gehen oder dass die Investoren auf dem Weg halt irgendwie kalte Füße bekommen, weil du musst dieses Zeug ja finden. Wir haben gelernt, OpenAI möchte das über ein IPO machen. Anthropic raised weiterhin Geld von VCs, ein bisschen Private Equity ist mittlerweile auch drin. Aber das ist wirklich groß. Und jetzt kommt so der eigentliche Blockbuster in dieser Pressemitteilung, dass sie gesagt haben, sie wollen 50 Milliarden von dieser neuen Kohle, die sie jetzt raisen, in eigene amerikanische Rechenzentren investieren. Sie wollen auf jeden Fall eins in Texas bauen, New York haben sie gerade eins verhandelt und weitere Standorte sollen folgen. Und alle sollen 2026, wir reden jetzt hier nicht so über so ein paar Container, über die wir meistens in Deutschland reden, wo so ein paar GPUs drin stecken, sondern das sind KI-Fabriken, riesig groß, maßgeschneidert nur für Cloud, Training und Inferenz. Also das ist also dieses Perpetuum mobile, wie wir gesagt haben, das ist dieses Rad, was sich permanent drehen muss, damit diese Welt rund um OpenAI und Anthropic überhaupt am Leben bleibt und diese immensen Kosten, die jetzt hier als Investments reingehen.
Ja, ich finde es, du hast es eben gerade gesagt, wir haben schon oft drüber gesprochen, also der Hauptunterschied zwischen OpenAI und Anthropic ist natürlich neben der Unternehmensgröße der klare Fokus von Anthropic auf den ganzen Bereich B2B. Wir wollen 80%, wie gesagt, ja mit API machen, also der Umsatz soll aus API und Entwicklungstools kommen, 1 Milliarde Cloud Code, also dem Entwicklungstool, wo Code mit generiert wird. Das sind ja eben die krasse Nummern. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, gibt es so viele Companies, also augenscheinlich schon, sonst würden sie es nicht tun, aber da muss ein riesengroßer Markt dahinter stehen und vor allen Dingen Bedarf. Und das finde ich interessant und das finde ich noch viel interessanter, dass die anderen Companies wie OpenAI diesen Enterprise-Markt augenscheinlich nicht so stark bedient. Ja, vielleicht kommt das noch. Ja, also wir wissen, sie suchen natürlich die Nähe zu Enterprise, also zu Firmen und zu Großkunden, aber Anthropic scheint da irgendwie anders unterwegs zu sein. Ja, ich weiß nicht.
Sehr fokussiert.
Ja, sehr fokussiert, ja, genau.
Die sind extrem fokussiert auf dieses Enterprise API-Business. Aber ich habe die gleichen Sorgen wie du. Also die gehen da viel mehr all in. Aber die meisten auch Unternehmen, mit denen ich spreche, die es in Ausschreibungen stecken für das Thema Arbeitsplatz-KI, also Enterprise-Chat in ihren Firmen, egal ob jetzt Startups, kleine und mittelständische Unternehmen oder große Industrieplayer, die gucken sich halt irgendwie Copilot an, die gucken sich vielleicht Gemini an, die gucken sich alles, was sie über ihre Azure Suite sowieso haben. AWS bietet ein gutes Produkt und die meisten schauen sich gerade natürlich GPT Enterprise an. So. Die wenigsten schauen sich wirklich Anthropic an. Das finde ich total spannend. Da müssen sie halt jetzt rein, weil du kannst ja jeden Euro nur einmal vergeben. Weil wenn du dich einmal entschieden hast, als Unternehmen auf so eine Plattform zu gehen und auf einen ganz speziellen Anbieter und vielleicht nicht auf eine Aggregationsebene, dann hältst du das ja auch ein paar Jahre durch. Das heißt, der Sale ist dann geschlossen und so viel große Unternehmen, wie du richtig sagst, gibt es ja dann auch nicht, um diese 80% von diesem Wachstum, ja, das sind halt irgendwie sportlich 40 Milliarden, so, die sie dann in den nächsten Jahren allein darüber halt irgendwie reinholen wollen, das musst du halt erstmal schaffen. So, echt fett.
Ja, und ich meine, das ist jetzt sicherlich gerade kein Thema, weil du hast gerade eben das mit den Rechenzentren gesagt. Also nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, irgendwie alles on-premise zu machen, also zu Hause ein eigenes Rechenzentrum hinzustellen. Aber trotzdem natürlich die spannende Frage, wie viele Unternehmen irgendwann wirklich auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wir brauchen einfach die Technologie auch einfach bei uns intern, ja. Plus die Tatsache, dass sich natürlich auch Technologie weiterentwickelt, ja. GPUs entwickeln sich weiter, Hardware entwickelt sich weiter. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir in 5 Jahren gar nicht mehr so riesengroße Rechenzentren. Vor allen Dingen insbesondere, auch da gucken natürlich Unternehmen drauf, was ist denn mein Use Case? Wie viel AI brauche ich denn für mein Produkt? Nicht jeder Unternehmen braucht irgendwie die volle Bandbreite. Sie gehen all in, es bleibt super spannend. Aktuell scheint der Fokus zu funktionieren. Insbesondere, wenn wir uns zumal die Entwicklungswelt anschauen, also so die Menschen, die draußen irgendwie Code schreiben, ist Claude und Anthropic ein sehr beliebtes Tool von Ziba und es bleibt super spannend. Insbesondere, weil...
Anthropic, hast du das gesehen?
Ja, ich habe ja drüber... Du hast mich doch geschimpft, weil ich da über LinkedIn schon geschrieben hatte.
Ach so, stimmt. Ja, da habe ich geschimpft. Ja, das musst du dir abgewöhnen, dass du die ganzen Brecher halt irgendwie schon raushaust. Nur noch mal kurz zur Einordnung. Was hat er da geschrieben? Anthropic behauptet diese Woche war das, ne?
Ja, genau. Diese Woche, ja. Also das heißt,
die erste groß angelegte autonome Cyberattacke, kann man sagen, durch ein KI-Modell, dass sie die entdeckt haben. Und dass sie nicht nur entdeckt haben, sondern dass sie sie auch komplett gestoppt haben.
Ne? Also bei ihrem eigenen KI-Modell, muss man sagen. Also sie haben nicht draußen geguckt, sondern sie waren selbst quasi betroffen.
Genau, es gibt irgendwie so eine Hackergruppe, ich glaube mit dem Namen GTG, angeblich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit staatlich aus China finanziert. Woher man das immer wissen will, finde ich immer spannend. Aber der Plan war so, ne, einfach wie perfide, die wollten Claude so jailbreaken, dass die KI weitgehend autonom, ne, Einbruchsversuche bei vielen internationalen Zielen startet. Ne? Also Tech-Konzerne, Banken und Finanzdienstleister, Regulierungsbehörden, also so die üblichen Stellen, wenn es um Cyberangriffe geht, die einen großen Impact haben, würde ich jetzt mal sagen. Und die Idee der Angreifer war, dass sie quasi diese Aufgaben in so kleine Fragmente runtergebrochen haben als Chats, dass Claude sie quasi als harmlos eingestuft hat, so wie ein klassischer Jailbreak, über den wir hier schon mal gesprochen haben, aber wirklich ganz, ganz fein granular. Und laut Anthropic hat Claude dann quasi tatsächlich 80-90% von diesen Infiltrierungsversuchen selbstständig auch ausgeführt. Dann aber gleich gesagt, wir haben das rechtzeitig bemerkt und wir konnten die Chats dann einsehen, verdächtige Accounts identifizieren. Die Spur führt nach China, alles ganz, ganz schlimm. Und der Fall ist gelöst. Es gab echt viel Presse dazu. USA jubelt so ein bisschen, oder? Silicon Valley ist da echt nett.
Ja, ich fand's ein bisschen awkward. Also erstmal, du hast es so schön geschrieben mit diesen in kleine Häppchen. Das stimmt, aber eine Information finde ich in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend, weil der Jailbreak war so einfach, dass ihn wirklich, der hörte sich oder las sich wie ein Telefonstreich. Also was hat man Claude gesagt? Man hat gesagt, man würde quasi als Sicherheitsfirma agieren und er soll jetzt im Auftrag dieser Sicherheitsfirma nach Sicherheitslücken suchen. Claude hat gesagt, naja super, wenn du eine Sicherheitsfirma bist, dann darf ich das ja. Und dann hat Claude angefangen, Sicherheitslücken zu finden. Oder zu suchen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Claude auch da fantasiert hat. Das heißt, man hat Sicherheitslücken gefunden, die es gar nicht gab oder die öffentlich bekannt waren. Also es war dann doch nicht so alles. Aber 80-90%, wie gesagt, autonom. Und ich hab die Zahl nicht mehr oder ich finde sie auf die Schnelle nicht mehr. Es waren auch irgendwie irgendwie 10 oder 5 bis 10 Angriffe auch wirklich erfolgreich. Man hat diese Sicherheitslücken auch wirklich gefunden und hätte sie und hat sie vielleicht auch nutzen können. Was ich ein bisschen wirklich schon fast krass finde, ist, dass man das so feiert, weil im Grunde ist es ja ein Armutszeugnis. Also wenn man es mal so ein bisschen runterbricht, ich meine, das wie so Script-Kiddies, die sich mal hingesetzt haben und überlegt haben, wie kann ich so einen Jailbreak machen, also das ist ja kein Hacken, wo sich irgendwie wirklich krasse Entwickler hingesetzt haben und da manuell irgendwas suchen, sondern man hat gut gepromptet. Also das war's, ja. Das hätten wir zwei wahrscheinlich auch hinbekommen.
Und auch nur vielleicht, weil ich dachte genau das Gleiche wie du. Das liest sich strange. Das liest sich viel zu einfach, wie ein irgendwie Telefonjoke. Und also es ist, ich weiß auch nicht. Ich fand's schon echt fishy, als ich es zum ersten Mal bei dir gelesen habe. Und nicht nur ich, sondern auch ein paar sehr tiefe Tech-Journalisten und so ein paar Sicherheitsexperten. Denn die haben sich das mal genau angeschaut und sagen, das ist totaler Bullshit, das ist ein reiner Marketing-Stunt. Ne? Es gibt diesen Kevin Beaumont, das ist so in dieser ganzen Sicherheitsszene ein sehr bekannter Typ. Und der kritisiert, dass Anthropic zum Beispiel überhaupt keine IOCs, also diese digitalen Beweise, dass es Cyber-Eingriff war, veröffentlicht hat. Die sagen, es gibt keine technischen Spuren, es gibt überhaupt keine Hashes, die darauf hindeuten, was es normalerweise immer gibt. Sie zeigen keine Logs, was man in so einem Fall immer machen würde. Also nichts, was irgendwie normalerweise zu einem echten Angriff führt. Und dann gibt es noch so einen zweiten Typen, der hat jetzt auf Kevin Beaumont irgendwie auch auf X zurückgetweetet. Also Dan Tentler heißt der, der ist in der Phoebus Group, auch so ein Sicherheitsforscher. Der hat einen super herrlichen Kommentar abgegeben und sagt so sinngemäß, er glaubt nicht, dass es eine Hackergruppe oder dass eine Hackergruppe KI-Modelle dazu bringen kann, 90% perfekt zu liefern und irgendwie Krankenhäuser und Regierungseinheiten irgendwie lahmzulegen, während wir halt im Alltag irgendwie mit Klotarschkriecherei und Halluzinationen kämpfen müssen. Ja? Auch eine sehr spannende Wahrnehmung.
Aber glaubst du denn, dass es den Angriff nicht gegeben hat oder dass Anthropic versucht, den Angriff klein zu halten durch diesen PR-Stunt?
Es könnte alles sein, ne? Also auf der einen Seite werfen die Leute halt vor, das wäre ein cleveres PR-Manöver, um so ein bisschen geopolitisches Drama zu erzeugen. Anthropic selbst sagt, dass es halt irgendwie eine sehr autonome KI-Cyber-Attacke war, die sie selbst gestoppt haben, weil sie die besten Anti-Cyber-Menschen im ganzen Wetter irgendwie haben. Ich glaube, die ehrliche Antwort liegt irgendwo wahrscheinlich dazwischen. Ne? Ich glaube, Anthropic wollte zeigen, schaut mal, wir erkennen Angriffe, bevor sie groß werden, haben das vielleicht ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, also das ist offensichtlich irgendwie. Und die Security-Community sagt, wir glauben kein Wort, wenn ihr uns nicht die technischen Beweise zeigt. Das war jetzt mittlerweile auch vor ein paar Tagen, da kam nichts. Also, das wird jetzt irgendwie untergehen und wahrscheinlich ist es ein bisschen was von beidem. Ich finde aber die Diskussion total spannend, weil wir haben ganz viel hier schon über Prompt-Hacking, Prompt-Injection und sowas gesprochen. Wenn das auch nur ansatzweise so einfach geht, dann haben wir halt irgendwie als Gesellschaft ein ganz anderes Problem, oder?
Ja, absolut. Und der Punkt, wo ich halt dran denke, da haben, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, also Prompt-Injecting oder ja im Prinzip Jailbreaking wird sich immer mehr zu einem Problem entwickeln. Und für mich ist das hier tatsächlich, da habe ich jetzt deswegen, weil ich für einen kurzen Moment gedanklich abgeschweift, so top of the iceberg. Wir haben ja halt irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in einer der ersten Folgen auch, das ganze Thema Fraud-GPT, also dieses Ding, was du im Darknet, also wir wissen, das hier ist alles öffentlich, ja, aber wir wissen natürlich, es gibt LLMs, die Open Source sind, die kann ich mir runterladen, die kann ich vielleicht auch manipulieren. Wir wissen nicht, was draußen in der Parallelwelt stattfindet, welche krassen Modelle es da noch gibt. Nur weil jetzt die öffentlich zugänglichen immer besser reglementiert werden, manchmal auch vielleicht sogar zu reglementiert sind. Also wenn ich mir beispielsweise bildgenerierende AI anschaue, kann man immer weniger an Bildern irgendwie gefühlt generieren, weil man nicht möchte, dass irgendein Schindluder getrieben wird. Aber das ist ja alles öffentlich. Und wie gesagt, wir wissen nicht, was in der Parallelwelt stattfindet und was es da halt gibt. Beim Thema bildgenerierende AI gibt es Tools wie Unstable, wo du halt dann Nacktbilder, pornografische Inhalte erstellen kannst. Frag mich nicht, warum ich das weiß, da gibt es viele Reddit-Posts zu. Aber das gleiche Thema findest du natürlich auch in anderen Bereichen, ja. Und deswegen, für mich ist das so ein bisschen top of the iceberg und ich glaube, was im Hintergrund passiert, ist viel, viel krasser als das, was wir jetzt gerade bei Anthropic gelesen haben.
Ja, glaube ich auch. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Du hast was für einen Grog. Da bin ich ja voll abgehängt, da mache ich ja gar nichts mehr.
Du tust mich immer überraschen, ja, weil eigentlich wärst du jetzt dran. Aber mache ich Grog. Wir haben
eine gewisse Flexibilität hier haben. Du schweifst gerade viel ab, ne? Hast du noch einen anderen Browser gerade offen oder was?
Nee, aber vielleicht ist gerade eine E-Mail reingekommen. Aber ich bin wieder voll im Fokus. Es sind viele, viele, viele neue Updates gekommen. Du erzählst ja gleich ein bisschen was zu GPT 5.1. Gemini hat geliefert mit Gemini 3.0. Da können wir auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und Grog hat ebenfalls geliefert, nämlich das Modell 4.1 und hat tatsächlich nachgelegt. Also ich selber nutze es auch nicht, weil ich mich aus diesem Elon Musk-Universum so ein bisschen raushalten möchte, aus moralisch ethisch. Man muss aber zugestehen, dass Grog wohl sehr, sehr gut sein soll, insbesondere was das Thema Performance betrifft, nämlich auf Platz 1 gerade tatsächlich liegt. Also ein sehr, sehr schnelles, hochperformantes LLM. Und was man 4.1 spendiert hat, ist das ganze Thema Emotionalität. Man hat Grog vorgeworfen, oder User haben es vielmehr vorgeworfen, dass Grog irgendwie nicht sonderlich einfühlsam war und auch mitunter etwas sehr doof wohl auch reagiert hat. Jetzt meine ich gar nicht im Sinne von krass unhöflich, sondern einfach doof war in der Version 4. Und das hat sich mit 4.1 dramatisch oder soll sich krass verbessert haben. Die Performance, wie gesagt, ist sehr viel schneller geworden, als auch die Qualität. Ja, also auch da legt man nach. Ich nutze es selber tatsächlich auch nicht, deswegen kann ich gar nicht so sehr viel darüber berichten, wie gut oder wie schlecht es in der Hand liegt. Wir haben es ja mal zwischendurch immer wieder getestet. Da war es schon auch krass, wobei es auch krass war, wenn es dann um politische Aussagen ging, war Grog jetzt nicht sonderlich woke unterwegs, ganz im Gegenteil, sondern hat durchaus auch immer so zwei Sichtweisen, so nach dem Motto, ist Trump wirklich gewählt? Ja, das kann man so und so sehen. Nee, kann man eigentlich nicht, weil die Fakten ja relativ deutlich sind. Also bei solchen Sachen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Long story short, Grok 4.1 ist da, sollte man sich vielleicht nochmal anschauen.
Soll wohl deutlich weniger Halluzinationen haben als die letzte.
Genau, Woche. Das fehlte.
Das hat ja wirklich hardcore viel halluziniert. Das war auch noch zu der Zeit, wo ich es ab und zu benutzt habe, aber das... Du hattest gar keine Primärquellen, du konntest keine Antwort wirklich trauen. Und ich glaube, da mussten sie, glaube ich, mit erheblichen Verbesserungen jetzt einfach für die praktische Anwendbarkeit irgendwie auch nacharbeiten.
Wobei ich bei Grok tatsächlich überhaupt nicht weiß, oder bei X in dem Fall, oder X-AI, wo da die Reise hingehen soll. Also das ist ein Lieblingsprojekt von Elon Musk. Und ich verstehe, dass er es aus emotionalen oder Ego-Gründen auch krass treibt. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wo dann die Reise hingehen soll. Also wirklich, weil es ist so wie eins von vielen Elon Musk-Projekten, die irgendwie so random dastehen und ich nicht weiß, okay, das ist das Ziel. Also er will bei dem Spiel mitspielen, okay, aber wo soll die Reise hingehen? Also das ist, fehlt mir noch so ein bisschen.
Der Schlüssel liegt für ihn ja natürlich immer darin, dass er ganz viele Companies gebaut hat, die er als Software-Companies bezeichnet. Auch Tesla zum Beispiel. Und zum Beispiel Grok 4.2 läuft ja, 4.1 läuft jetzt schon in allen Teslas in den US als Chat-Generator. Das heißt, du kannst dich halt mit deinem Tesla unterhalten und halt während du fährst dann da Fragen stellen. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn du hast ein paar Millionen Autos quasi als Flotte auf der Straße hast und du über dein eigenes LLM verfügst, was in alle Systeme ganz tief eingebunden ist, dann ist das toll. Thema Raumfahrt würde das natürlich benutzen in SpaceX, ne? Auch
ja, das
ist signifikante Hebel. Und ich glaube, sein wirklich feuchter Traum ist ja alles um den Optimus. Das ist dieser neue Roboter, den er quasi ja für Tesla bauen will, warum es ja auch diese große endlose Episode gab ohne Shares. Als Shareholder, weil er gesagt hat, er muss sowohl künstliche Intelligenz wirklich auch als Major Shareholder mit Stimmrechten dominieren können und gleichzeitig entscheiden. Und das ganze Thema Roboter dürfen sie ihm halt auch nicht nehmen, weil er ja fest daran glaubt, dass das quasi die Zukunft ist. Und er will auf jeden Fall Grok als führendes Modell dann auch in den Optimus reinbauen. Also ich glaube, da steckt schon eine Strategie dahinter, die gar nicht unbedingt direkt quasi über die so eine proprietäre Modellarchitektur, wie die anderen das machen, geht oder irgendwie über Business, sondern ganz klar quasi als so eine Art GenAI-Betriebssystem für seine eigene Hardware.
Also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und du hast natürlich total recht. Also wenn mit etwas Nachdenken hätte ich draufkommen können, so habe ich dir eine gute Vorlage geliefert, dass du dich auch nochmal profilieren kannst.
So.
Aber gut, kommen wir doch zu GPT 5.1, lieber Sascha, weil das hast du ja mitgebracht. Da gibt es ja auch ein neues Modell von deinem Lieblingsbuddy Sam Altman, aka OpenAI.
Das ist immer so, das kriege ich immer wieder zu hören. Aber ja, also ich glaube, das habt ihr auch schon ganz viele von euch ausprobiert, weil sie es direkt auch ausgerollt haben in GPT. Da war ja bisher immer diese Version GPT-5. Mittlerweile ist es als Default auch in Deutschland eingestellt, 5.1. Und ja, OpenAI verspricht, dass es ein Modell ist, das spürbar intelligenter wirkt, so ein bisschen mehr Dialog triggert und was ich vor allem sehr positiv finde, sich quasi so an die eigene Persönlichkeit noch anpassen lässt. Also man merkt sofort, finde ich, dass 5.1 noch gesprächiger ist, was manche Menschen ja nervt, warum sie halt irgendwie auf jeden Fall Modellen gehen. Aber die Antworten wirken, also ich finde wirklich ab dem ersten Gespräch, was ich hatte über den Advanced Voice Mode, es wirkt natürlicher, der Ton ist so ein bisschen runder, habe ich das Gefühl. Und auch schwierige Anfragen versteht er, ohne dass er mich mit irgendeinem Quatsch volllabert. So.
Das Quatsch voll labern, also dieses People-Pleasing, so, hey Maike, du hast natürlich recht. Also es ist nicht so, dass jetzt man irgendwie krassen Gegenwind bekommt, das ist nicht der Fall. Aber es ist mehr Neutralität drin, es ist, wie du sagst, viel flüssiger. Und ich habe zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es neu ist, ich weiß wirklich nicht, ob es neu ist, aber ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, atmen, also Luft holen.
Ja,
also dieses
richtig, genau. Das ist so ein Bruchteil einer Sekunde, aber das gibt dir noch eine mehr menschlichere Komponente in deinem Avatar, wenn du so willst. Ja? Und es steht fest, es ist kein riesiger Sprung. Ne? Auch die Modellnummer, es ist kein 6 oder kein 5.5 oder sowas. Das heißt, wir reden hier eher über ein Feintuning als über eine neue Generation von Modell. Aber das finde ich auch fair. Ne? Und ich finde auch diesen Fokus auf Personalisierung total spannend, weil was OpenAI mal wieder getan hat, ist so ein bisschen an der Memory-Funktion rumzuwerkeln. Das ist ja auch so dieser heilige Gral von Nick Turley, das sagt er immer dem CPO von OpenAI. Und sie wollen jetzt quasi so diese voreingestellten Stile erweitern und viel feinere Abstimmungen quasi direkt über die Einstellung möglich machen. Und ich finde, diese Memory-Funktion bringt mir im Alltag viel mehr als jetzt irgendeine neue, große, weiß ich nicht was, Einstellung, ja. Und es wird dadurch alltagstauglicher, es wird dadurch noch anpassbarer, sowohl privat als auch beruflich. Also ich benutze gerade quasi zwei GPT-LLMs, mein persönlich privates Enterprise, über die Konnektoren für das Unternehmen, wofür ich arbeite, was super schwer ist, weil es unterschiedliche Memories sind und unterschiedliche Persönlichkeiten, die ich aber nicht mergen kann, weil das System nicht zulässt, was mich ein bisschen nervt. Was aber cool ist, ist, dass der Assistent, der ja auch meinen Kalender jetzt kennt, meine E-Mail-Vorlieben, weiß, wie ich halt auf Teams klinge, wie ich in internen Nachrichten klinge und wie auch, keine Ahnung, eine SharePoint, Google-Anwendung, die bei uns im Unternehmen halt laufen. Das wird halt super relevant, diese Vernetzung halt irgendwie hinzukriegen und dann zu sagen, ich brauche ein Reasoning-Modell für komplexe Themen, das ist dieses GPT-5.1 Thinking und es gibt dieses 5.1 Instant. Das heißt, du hast eine wirklich schnelle Antwort, die Anweisungen sind echt präzise, es ist nicht so hässlich, so diplomatisch, wie es bisher immer war. Ich finde es richtig cool. Also mir macht es deutlich mehr Spaß als 5. Es ist so, ich würde fast sagen, es ist so ein Schritt wieder zu 4.
Das fand ja, aber schon, aber kein Rückschritt. Also kein Rückschritt, sondern tatsächlich von der Natürlichkeit eher wieder so ein bisschen back to the roots, wobei es halt deutlich mehr kann. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, das ist so ein bisschen untergegangen mit 5.1. Sam Altman hat es auch nochmal getwittert. Der von mir persönlich so sehr gehasste M-Dash, im Deutschen sagt man, glaube ich, Bindestrich oder Gedankenstrich. Man kann ihn jetzt final ChatGPT abtrainieren. Ich versuche noch herauszufinden, war ChatGPT diesen so überproportional in erstellten oder generierten Texten eingebunden hat. Also ich finde, das ist immer heute noch so ein Hinweis, wenn jemand wirklich sich null Mühe gegeben hat bei einer E-Mail oder bei einem Text, wenn da irgendwie 5 Gedankenstriche vorkommen, ja, weil das eigentlich etwas ist, was man, glaube ich, in der deutschen Sprache tendenziell eher selten einsetzt.
Genau, es ist auch niemand, den ich kenne, der irgendwie wirklich bei Verstand ist, benutzt diesen langen Bindestrich. Du kannst ja auf der deutschen Tastatur im Kurzen oder den langen machen. Der kurze, 99,9% der Menschen nehmen den einmal vielleicht pro Text. Ansonsten haben wir ja Kommas und Semikolons und solche schönen, tollen grammatikalischen Orthografen. Aber GPT benutzt ja ab Tag 1 diesen bescheuerten langen Bindestrich.
Der Gedankenstrich ist.
Gedankenstrich heißt das, genau. Und wenn du auf LinkedIn, also auch da als Tipp, ne, wenn ihr, und ich will es gar nicht negativ reden, also vielleicht sind das ja schlaue Gedanken, aber wenn da 2 oder 3 von diesen Gedankenstrichen drin ist, könnt ihr euch sicher sein, das Ding hat eine AI geschrieben und wahrscheinlich hat nicht nochmal jemand Probe gelesen. Also das sind auch die typischen Feedbacks da drauf. Ja? Und die performen mittlerweile auch nicht, weil jeder weiß, okay, das hat kein Mensch geschrieben.
Genau, jetzt wissen wir es in Zukunft. Diesen Marker gibt es leider nicht mehr. Soll heißen, man kann es ChatGPT abgeben. Aber man muss es, glaube ich, ChatGPT auch sagen. Also ansonsten macht er fleißig weiter. Also ihr liebe Hörerinnen und Hörer, sagt eurem ChatGPT, er soll keinen Gedankenstrich mehr nutzen. Dann hört auch das auf.
Was ich auch witzig finde, es gibt so neue voreingestellte Stile. Also bisher gab es ja professionell, freundlich, so. Jetzt gibt es noch nerdig. Ist was für dich? Oder zynisch, auch was für dich? Kannst auch freimütig, finde ich witzig, als Übersetzung steht bei mir freimütig drin.
Das Lustige ist, ich habe alles angehakt. Ja, ich habe alle, du kannst es, ich habe alles
angehakt.
Der zynische Nerd, der freimütig, aber leicht introvertiert mit mir spricht. Ja, also GPT 5.1, wie wir beide, glaube ich, finden und man sagen kann, Schritt nach vorne. Genau. Ansonsten gab es aber noch ein bisschen noch mehr von OpenAI.
Ja, die schippe schon wieder. Also tatsächlich, ich habe auch mit Nick Turley diese Woche geschrieben einmal. Und ich meinte auch so, das ist eine Geschwindigkeit, hör auf, das geht so nicht mehr weiter. Ja, aber also die haben was Geiles Neues gerade. Und es war eine Frage der Zeit. Ja, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass auch OpenAI, aber auch viele andere so dieses Social Media Race haben. Ja, das heißt, GPT bekommt jetzt mal wieder ein weiteres Social Media Feature, das nennt sich Gruppenchat. Also ne, nicht nur du und die KI, sondern gleich mehrere Menschen, ChatGPT, können gemeinsam in ein Gespräch eintauchen. So ein bisschen wie so eine WhatsApp-Gruppe der Eltern in der Schule. Getestet wird es blöderweise natürlich jetzt wieder nicht in Europa, sondern in Japan, Südkorea, Taiwan und Neuseeland. Auch alle Account-Typen, du brauchst kein Plus. Europa schaut wie immer von der Seitenlinie zu. Und die Idee ist total simpel. Ne? Mehrere Personen können so was zusammen planen, ein Projekt, wir können diskutieren, wir können brainstormen in diesem Chat. Und ChatGPT springt halt rein, geht in diesen Canvas-Modus, über den wir auch oft schon hier gesprochen haben, wenn es passt und wenn man die quasi auch direkt anspricht. So, was ich mir so ein bisschen gefragt habe, ist so eigentlich mit privaten, also die Memory-Funktion, die wir ja sehr schätzen im One-on-One, ist das? Angeblich wird die nicht geteilt. So, da hätte ich jetzt so ein bisschen Sorge, dass dann, dass wir miteinander sprechen und auf einmal sagt irgendwie ChatGPT, ja, Sascha, was, ne, während wir quasi in Konversation sind, Sascha, weißt du nicht mehr gestern, worüber wir gesprochen haben, deine Vorlieben für XYZ, was dann vielleicht ein bisschen unangenehm wäre. Aber angeblich ist das architektonisch komplett getrennt in dieser Gruppenfunktion, was natürlich auch wieder heißt, du hast das Memory, was wir uns ja über Monate, Jahre jetzt erarbeitet haben, auch was so unser persönliches Profiles, professionelles Avatar entspricht so ein bisschen, ist dann außen vor. So, also trotzdem ist es, glaube ich, datenschutzseitig sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Voraussetzung, damit das Feature überhaupt testbar ist. Aber ich finde es einen sehr interessanten Weg, jetzt Menschen noch tiefer quasi in GPT halt irgendwie reinzuziehen und halt auch dort länger zu verankern.
Also du hast es gerade gesagt, testbar, leider nicht in Europa. Ich glaube, in Neuseeland, Taiwan und Japan wird es gerade getestet. Also noch nicht für uns zu nutzen. Ich finde die Idee super, weil du halt da eine ganz andere Dynamik drin hast. Datenschutz, wie gesagt, ist klar, ist immer wichtig. Aber es zeigt natürlich auch, dass diese soziale Komponente, ich muss das nicht wiederholen, was du gesagt hast, immer wichtiger wird für OpenAI. Und was ich auch interessant finde, diesen Gedanken, dass man auch damit natürlich so ein Stück weit diese krasse, man kommuniziert nur noch mit der AI, ein Stück weit aufweicht, weil man jetzt auch Menschen noch dazu nehmen kann. Ja, also könnte es ja quasi so ein fast schon Familienchat machen, wo dann ChatGPT quasi als Familienrichter entscheidet, ob Kind A oder Kind B das Zimmer aufräumen muss. War ein neuer, toller neuer Use Case gerade gefunden.
Probierst du vorher aus, bevor ich es adaptiere.
Wollen wir noch was zu OpenAI sagen oder noch was zu Gemini sagen?
Ich mache eine kurze Sache OpenAI, weil es ist auch interessant und wir haben ja ganz oft über Lizenzierung und Urheberrecht hier schon gesprochen. Ne? Und das ist jetzt ein Thema, was sehr weit entfernt von Banking und Cloud quasi ist. Aber vielleicht deswegen vielleicht auch interessant, weil wir diese Diskussion auch irgendwann im Banking und Payment haben werden. Es gibt ja diesen Rechtsstreit zwischen GEMA und OpenAI, haben wir schon mal darüber gesprochen. Und jetzt hat das Landgericht München tatsächlich eine sehr schnelle Entscheidung getroffen und sagte ganz explizit, dass wenn eine KI wie ChatGPT Liedtexte ohne die entsprechende Lizenz verwendet, dann ist das eine Verletzung des Urheberrechts per Definition. Ja, also es ging um so ein paar deutsche Songs von Herbert Grönemeyer mit Männer war dabei. Liedersänger. Und die GEMA argumentierte ja von Anfang an, dass die Texte von ChatGPT-Modellen verwendet wurden, ohne dass sie eine GEMA-Lizenz oder die Lizenz des Künstlers hatten und dass sich das Modell quasi bei bestimmten Anfragen weitgehend identisch, haben sie es damals argumentiert, diese wiedergegeben hat, wodurch dann also, ne, juristisch eine Vervielfältigung vorliegt, muss man glaube ich sagen. Und das Gericht folgte jetzt wirklich zu 100% dieser Argumentation und sah diese sogenannte Memory von Liedtexten innerhalb des Modells quasi ausschlaggebend, weil sie sagen, so hat das Modell das gelernt und damit greife das Verwertungsrecht der Urheber. Und ich finde, das ist schon eine Signalwirkung. Das ist für OpenAI scheißegal, das sind irgendwie ein paar Millionen, wie sie jetzt irgendwie zahlen müssen. Wie sie das wiederum aus ihren Trainingsdaten rauskriegen, wissen wir nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber es betrifft ja nicht nur Musiktexte, sondern das kann jetzt Auswirkungen haben auf Literatur, auf Journalismus, auf Fotokunst. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Studio Ghibli und Co. Aber was heißt das für uns, also für Banken, Zahlungsdienstleister, Finanzdienstleister grundsätzlich, wenn KI-Modelle intern und extern auch eingesetzt werden? Wie geht's mit Unternehmensdaten, die vielleicht dann doch mal abwandern? Wie geht's mit Lizenzierungen, mit Regulatorik weiter? Nicht nur Technologie oder Kosten, sondern tatsächlich die juristischen Rahmenbedingungen von Intellectual Property.
I don't know. Bist du wieder abgelenkt?
Nee, gar nicht. Ich überlege gerade. Gemini. Wir haben gerade gesagt,
für alle, die den Mic heute ein bisschen zu langsam ist, ihr könnt auch in Spotify auf 1.5 gehen.
Wahrscheinlich nicht. Bist heute, also wieder ein Clown zum Frühstück, ja. Ich muss das, was du sagst, ja auch, wie sagt man, verarbeiten, ja, und immer wieder überlegen, stimmt das eigentlich, was du da gerade erzählst? Aber alles richtig.
Verglauben.
Ich glaube dir. Glauben kann man jetzt auch Gemini 3.0, denn Gemini ist just in diesem Moment, also in dieser Woche live gegangen. Nach 2.5 hat Google also Gemini 3.0 gelauncht und wir hatten Google hier also immer mal wieder auch getestet, auch genutzt und ich stelle fest, dass ich tatsächlich auch regelmäßiger nutze, weil Gemini 2.5 schon ein sehr, sehr gutes Modell ist und Gemini 3.0 jetzt 2.5 noch einmal deutlich schlagen soll. Und zwar in allen erkenntlichen Benchmarks, die es gibt. Also es gibt ja so eine Handvoll Benchmarks, die immer wieder genommen werden. Es gibt diesen Humanity Last Exam Benchmark. verschiedene multimodale Tests, wo es darum geht, Text, Bild und Video zu generieren. Und Gemini 3.0 ist laut diesem Benchmark-Ergebnis deutlich schneller. Man kann es jetzt schon nutzen in einer Preview-Version, also es ist noch nicht die ganz finale Version. Nutzen kann man es in fast allen Google-Produkten. Es gibt ja die Google Standalone-App, sowohl für iOS und Android. Da gibt es ja diesen KI-Modus seit einigen Versionen. Da ist Gemini 3.0 schon implementiert. Oder einfach, wenn man den Browser nutzt und auf Gemini dann geht, kann man ebenfalls oder ist Default das 3.0er-Modell schon aktiviert. Ja, was macht es so besonders? Das Kontextfenster ist absurd groß, 1 Million Tokens, was irgendwie ganz schön viel ist und was im Klartext bedeutet, man kann im Grunde ganze, ich will nicht sagen Dokumente, man kann im Grunde ganze Bücher hochladen und verarbeiten lassen. Also ist sicherlich nicht die Bibel, aber was jetzt ganz viele Seiten hat, aber schon mehr als ein Taschenbuch und kann darauf dann operieren, was bemerkenswert ist, was das kennen wir aus den allerersten Versionen oder insbesondere den ersten LLMs, die wir so haben erleben dürften. Da waren diese Kontextfenster einfach sehr viel kleiner. Das ist jetzt sehr, sehr groß. Google nennt konkrete Anwendungsbeispiele, dass man jetzt handgeschriebene Rezepte einfach fotografieren kann und lädt sie dann hoch und kann daraus dann ein interaktives Rezeptbuch machen lassen beispielsweise, was ich eigentlich eine schöne Idee finde, gerade jetzt zu Weihnachten. Aber darüber hinaus soll es natürlich noch viel mehr können. Also insbesondere bei mathematischen Prozessen, das ist auch immer so ein Thema, LLMs können qua Definition nicht so gut rechnen. Das soll aber Gemini jetzt deutlich besser können oder sehr gut können. Und mathematische Prozesse, da sind wir auch schnell beim Thema Code schreiben. Auch da soll Gemini 3.0 einen ordentlichen Schritt nach vorne gehen. Google selbst spricht von einem weiteren Schritt zur allgemeinen KI, also zur AGI, also man nähert sich also diesen allgemeinen künstlichen Intelligenz in Klammern, die ja dem menschlichen Denken dann quasi gleichgestellt sein soll, immer mehr. Das ist so ein bisschen Marketing, spricht durchaus auch kritische Stimmen zu. Nichtsdestotrotz kann man sagen, es ist ein großer Schritt nach vorne. Darüber hinaus gibt es noch Gemini 3. Das soll so gut sein, dass man es noch nicht in die freie Wildbahn entlassen hat, sondern zunächst einmal ist es Sicherheitsteams vorenthalten, bevor es dann in die Ultra-Abos kommt, also auch nicht dem Fußvolk wie uns sozusagen zugänglich gemacht wird, sondern das soll etwas später kommen. Ja, was ist noch bemerkenswert? Also mit Gemini 3.0 wartet man natürlich auch auf die nächste Version von Nano Banana. Das finde ich immer noch die schönste Bezeichnung für ein Tool. Nano Banana ist ja die bildgenerierende AI von Google, die ja in den letzten Wochen und Monaten für, wie ich finde, zu Recht Aufsehen erregt hat, weil man tatsächlich ja Bilder manipulieren konnte. Also alles, was man mit Photoshop machen konnte, ich spreche bewusst im Konjunktiv, konnte man mit Nano Banana machen. Konnte deshalb, weil es immer restriktiver wurde. Also man kann tatsächlich immer weniger machen. Es ist sogar mittlerweile so, und ich betone, dass ich das absurd finde, und es hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, welche Kappe ich gerade trage, dass ich immer wieder die Meldung Personen des öffentlichen Lebens nicht manipuliert werden dürfen. Also soll heißen, wenn ich sage, mach mal dem Typen eine andere Kappe, dann entschuldigt sich Gemini, in dem Fall Nano Banana immer wieder. Aber auch da rechnet man mit einer neuen Version, vielleicht sogar noch diese Woche, also oder vielmehr, wir sind ja jetzt in der vorletzten Novemberwoche, vielleicht also alsbald Anfang Dezember. Also es tut sich auch bei Google einiges und sollte man auf dem Radar behalten. Also am Anfang war es schon noch so, ich erinnere mich auch da an unseren ersten Podcast, so ich sage, OpenAI ist so weit vorne und Google hat es irgendwie verpennt. Ja, mag für den damaligen Zeitpunkt auch richtig gewesen sein. Inzwischen würde ich das unter keinen Umständen mehr so sagen. Also das, was Google gerade da leistet, ist wirklich serious business. Insbesondere, wenn man sich auch die Google-Experimente mal anschaut. Also das wird immer so, geht immer so, fällt immer so ein bisschen hinten runter. Google hat ja so eine eigene Experimente-Seite und das ist schon krass, was man da alles machen kann. Oder auch das Google Notebook beispielsweise, wo man ja eigene Daten hochladen kann, auf die man dann sehr operieren kann, bis hin sogar eigene Podcasts erstellen lassen kann. Also es ist bemerkenswert und Gemini 3.0 macht einen großen Schritt nach vorne.
Ich nutze das gar nicht. Also meine Frau nutzt Gemini total viel. Ich glaube, ganz viele sind jetzt da nochmal drauf gehüpft, auch diese Woche, weil es ja diesen großen Ausfall beim US-Hyperscaler Cloudflare, auf dem auch OpenAI ja hängt. Und die waren ja gefühlt in Deutschland so einen halben Tag down oder einen Dreivierteltag. Und ich glaube, ganz viele Leute sind halt irgendwie dann für ihre typischen Chats irgendwie woanders hin abgebogen. Aber ich finde es total interessant, dass die so ein bisschen unterm Radar jetzt geschwommen sind und jetzt immer, immer besser werden. Also ich, für mich ist das komplett out of scope, aber ich muss es auch mal wieder nutzen.
Ja, und wo du gerade sagst, out of scope, also man merkt auch jetzt, dass die Use Cases immer greifbarer werden. Also weg von diesem klassischen Chat, mach mir irgendwas. Dazu passt auch eine Meldung, bald ist ja Weihnachten, ja, und wer...
Hast du ein Geschenk für mich?
Ich habe eins für dich, aber ich bin ja nicht so fantasielos wie du. Das heißt, für dich ist jetzt diese Meldung entsprechend hilfreich, weil du kannst jetzt den KI-Modus von Google, zumindest wenn du in den USA bist, nutzen und fragen, hier der Mike, cooler Dude, was kann ich ihm denn Tolles zu Weihnachten schenken? Und dann geht der Google-KI-Assistent auf die Suche. Und auf die Suche heißt, er gibt dir nicht nur Tipps, sondern er gibt dir auch direkt die Links, wo du bestellen kannst. Das heißt, auch dieses Thema wird weiter ausgebaut. Also gerade für das Weihnachtsgeschäft hat sich da Google ein bisschen was vorgenommen, Hilfestelle leisten zu können. Leider nicht in, zumindest aktuell nicht in Deutschland. Also kriege ich wieder nur Mist von dir. Ich habe noch was, darf ich weitermachen?
Du bist on fire.
Ich bin on fire.
Popcorn und Kaffee.
Popcorn, mein Lieblingstool Perplexity, macht einiges. Auf der einen Seite haben sie Komet, dem Browser, den sie ja vor einigen Monaten gelauncht haben und den wir auch immer wieder erwähnt haben und wo wir, glaube ich, beide gleicher Meinung sind, wo sie, glaube ich, bei diesem Browser-War, wenn man ihn so nennen mag, glaube ich, gerade bei dem auf Platz 1, muss man sagen, sind, weil sie einfach als erstes da waren und auch funktional am meisten jetzt in den letzten Wochen und Monaten nachgelegt haben. Auf der einen Seite Komet einige neue Funktionalitäten spendiert, die also tatsächlich richtige Features, die das Handling einfach erleichtern. Die Bedienung ist insgesamt schneller, Plugins funktionieren besser. Aber man hat Perplexity selbst als Plattform oder Ökosystem sozusagen neue Funktionen spendiert. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil man kann jetzt aus dem Perplexity-Chat heraus direkt Tabellen erstellen lassen, also richtige Excel-Tabellen, Präsentationen erstellen lassen und Dokumente erstellen lassen. Das heißt, du kannst direkt eine Frage formulieren und kannst sagen, okay, recherchiere mal zum Thema XY und mach mir daraus eine übersichtliche Excel-Tabelle oder aber Präsentation. Und du musst nicht mehr in dieses Labs gehen, sondern es passiert quasi aus dem Kontextfenster heraus und sehr, sehr schnell und in den ersten Tests, die ich gemacht habe, auch sehr, sehr gut. Und dann haben sie noch etwas angeteasert, was ich interessant fand, auf X, relativ neu. Man sieht nur so ein kleines Video und auf diesem Video sieht man zwei Smartphones, einmal ein iOS-Phone und ehrlicherweise muss man auch schon genau hingucken, um zu sehen, habe ich gerade iOS-Phone gesagt? Nein, iPhone wollte ich sagen. Man sieht ein iPhone und ein Android-Phone. Aber man sieht die Startseite und man sieht so ein bisschen, als ob man den Siri-Button ersetzt durch ein Komet-Logo. Und das wiederum finde ich spannend, auch von dem Hintergrund, dass iOS jetzt in der aktuellen Beta-Version von iOS 26, der Beta 3, da hat man Code-Fragmente gefunden, aus denen man herauslesen kann, dass man Siri augenscheinlich komplett systemweit ersetzen kann. Durch beispielsweise vielleicht Komet oder aber, oder in dem Fall Perplexity oder aber Gemini oder aber ChatGPT. Es gibt bereits von Apple da auch ein Statement zu, dass sie gesagt haben, ja, das ist erstmal hier nur für Japan, also für Japan only. Aber wir wissen, es gibt ja den nicht nur den EU-AI-Act, sondern auch den Digital Market Act, der Apple ja das eine oder andere auferlegt. Und ich könnte mir gut vorstellen, so etwas auch nach Europa kommt. Wir wissen ja, in Europa kann man auch den Browser sich aussuchen. Man kann das Mail-Programm aussuchen. Man kann die Wallet aussuchen und wer weiß, vielleicht auch bald Siri. Würde ein bisschen Sinn machen, weil wir wissen, dass man bei Apple, insbesondere was Siri betrifft, momentan so ein bisschen im Hintertreffen ist. Und von der Seite finde ich die Entwicklung auf allen Ebenen spannend. Was genau kommt, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass es vielleicht auch einfach nur Browser gibt für iOS und Android, also das ist Komet, den wir jetzt nutzen auf dem Desktop, vielleicht auch für die mobilen Devices gibt, aber wer weiß, vielleicht ist es auch tatsächlich ein Ersatz für den KI-Assistenten der jeweiligen Smartphones.
Völlig richtig cool. So, 50 Minuten. Such dir mal noch, obwohl ich nehme mal eine.
Mach du mal.
Ich glaube, das ist nämlich irgendwie echt groß gewesen. Es gibt ja ein neues Projekt in Deutschland, das so groß ist, dass selbst irgendwie die von uns letzte Woche vorgestellte Telekom Nvidia Gigafactory in München mittlerweile echt irgendwie so ganz klein nur noch erscheint. Nämlich die Schwarz-Gruppe, also ne, die Lidl, Kaufland und mit dieser Digitalsparte Schwarz-Digits. Digits, die wollen jetzt 11 Milliarden Euro in ein Rechenzentrum im schönen Spreewald in Brandenburg investieren, und zwar in Lübbenau.
Ich dachte, da gäbe es nur Gurken.
Da gibt es ganz viele Gurken und jetzt auch irgendwie KI-Gurken. Das ist nicht nur, also ich finde, also die größte Einzelinvestition, glaube ich, dieser Unternehmensgeschichte von Schwarz, sondern es ist auch einfach ein wirklich klares Statement, ne, dass Deutschland hier auch bei der KI-Infrastruktur jetzt endlich mitspielen will. Die wollen jetzt anfangen. Spatenstich war, der erste Bauabschnitt soll bis Ende 27 fertig sein. Wir sind ja nicht in den USA oder China, wo das Ding in so einer Woche hochgezimmert wird, sondern dauert dann doch noch anderthalb Jahre. Aber die wollen tatsächlich eine Anschlussleistung 200 Megawatt dahinstellen. Das ist richtig, richtig viel. Ne? Die wollen irgendwie einen riesengroßen Campus bauen. Die wollen Platz für 100.000 GPUs bauen. So, und das also zum Vergleich, so ein Mega-Rechenzentrum der Telekom in München, was wir mit letzte Woche besprochen haben mit Nvidia, das soll mit 10.000 GPUs starten. Das ist schon viel. Und die Schwarzgruppe hängt einfach nochmal eine Null dran. Sagen halt, wo du auch sagst, okay, das kostet ja auch eine Kleinigkeit. Also das letzte Mal geschaut habe, war Strom in Brandenburg zwar nicht so teuer wie in Bayern, aber auch teuer im Vergleich zu anderen. Das heißt, was die schon ganz klar sagen, dass das Ding vollständig mit erneuerbaren Energie laufen soll, was ja eine Überlebensfrage ist, ne, bei diesen KI-Trainingszentren. Wenn du 100.000 GPUs anwirfst, pressen die halt Strom ohne Ende und du willst halt keine Schlagzeile haben, dass irgendwie das Rechenzentrum irgendwie Lübbenau den Strom komplett wegfrisst und die Anwohner jetzt nur noch mit Kerzen irgendwie leben müssen. Also ich finde es schon krass, was die sagen, und ich glaube, damit wird Lübbenau schon irgendwie zu so einem führenden Trainingszentrum für KI in Europa. Wer hätte das gedacht?
Ja, und es ist für mich in der Tat in Zeiten, wo wir immer noch irgendwie auch durchaus kritisch schauen, was in Deutschland gerade passiert, insbesondere bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Das ist ja bei uns so ein bisschen Dauerbrenner. Ehrlicherweise bin ich ja da auch der Misanthrop, der immer wieder sagt, warum dauert das alles so lange? Ich finde die Entwicklung wirklich gerade bemerkenswert, weil das ja nicht das Einzige ist. Wir haben im letzten Podcast über die Telekom gesprochen, die ein KI-Zentrum baut. Wir haben den ehrlicherweise in Europa das erste das OpenAI in München eröffnet. Also ganz so schlecht stehen wir da gerade gar nicht da. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht immer vergleichen mit dem Silicon Valley, weil das einfach ein Vergleich ist. Was kann man nicht vergleichen? Ja, auf allen Ebenen nicht. Und das ist auch vielleicht manchmal ganz gut. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir solche Nachrichten haben. Und ja, das ist eine super Nachricht. Und als du gerade eben KI-Gurken sagtest, nur ein kleiner Hinweis an die Schwarzgruppe, damit meinten wir das nicht disputierlich. Wir glauben nicht, dass ihr KI-Gurken seid.
So, nein, das ist gut zum Wortspiel. Es ging um Lübbenau.
Es ging um Lübbenau. Ihr seid keine Gurkentruppe. Sorry.
Es ist halt so beides, ne? Also Deutschland hat jetzt, es gab so eine neue Studie von allen Branchenverbänden, der mal so aufgezeigt hat, wo Europa gerade Rechenzentren irgendwie baut und welche schon tatsächlich in Betrieb sind. Aktuell ist Deutschland der führende Standort für Rechenzentren in Europa. Wir haben aktuell 2,4 Gigawatt Gesamtleistung. Jetzt nochmal im übernächsten Jahr dann 200 Megawatt mehr. Das sind dann also 2,6, was alleine daraus kommt. Das ist richtig viel. Man muss aber auch argumentieren, also es ist immer toll, sowas zu machen, und ich finde das toll, weil wir dadurch, es ist nicht nur ein Rechenzentrum, es ist ein Infrastruktur-Statement. Das ist ein riesiges Projekt und das zeigt, dass der KI-Wettbewerb halt nicht nur in Trainingsdaten und Modellen gemacht wird, sondern auch vor allem in Standort, in Energie, in Kühltechnologie und auch Unternehmen, die bereit sind, Verantwortung für den Standort, also muss ja Schwarz nicht machen, ja, aber zu investieren, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Co. Man muss aber auch konstatieren, in den USA wird jede Woche in einem Rechenzentrum mit 200.
Wisst ihr was, ist doch kaputt.
Nee, ich will es nicht kaputt machen. Ich will es ein bisschen in Relation bringen. Ne? Also ich glaube, USA haben aktuell, ich glaube, 40 Gigawatt. China hat, glaube ich, gerade 15 oder 18 Gigawatt Rechenzentrum. Und die bauen das Ding ja schnell. Wir haben 2,4. Das ist schon toll. Und ich glaube, insgesamt in Europa sind wir auch zweistellig. Nichtsdestotrotz, wenn du dir anschaust, wie schnell diese Graphen immer noch auseinanderlaufen, obwohl wir so skalieren gerade, dann ist das immer noch erschreckend. Ne? Ich will es nur ein bisschen einordnen. 2,4 halt irgendwie richtig freut, ist super. In den USA werden, glaube ich, pro Monat 2,4 gerade gebaut.
Du hast gerade eben auf die Zeit geschaut. In der Tat, wir haben echt so viele Nachrichten. Wir könnten wahrscheinlich jetzt tatsächlich noch eine Stunde länger machen. Ich würde, wenn du nichts dagegen hast, vielleicht zu den Tools übergehen, Und ansonsten noch eine Nachricht, die ich extremst unterhaltsam fand. Ich hatte dir das Video geschickt. Du hast ja eben richtigerweise nochmal darauf hingewiesen, im Robotics passiert einiges. Ne? Also Elon Musk mit Optimus und wie wichtig da das ganze Thema KI ist. Und letzte Woche haben wir über China gesprochen, über den Roboter, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, der sich so natürlich bewegte auf der Bühne, dass sie gezwungen waren, das Ding, ja, genau. Da gibt es noch ein zweites Video, wo das Ding am Tanzen ist. Das sieht noch verrückter aus. Und sie mussten wirklich das Ding aufmachen, weil man gedacht hat, da ist jetzt ein Schauspieler drunter. Also sehr bemerkenswert, wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert. Auch generell was passiert, da können wir vielleicht wirklich mal in der nächsten Folge ein bisschen mehr Schwerpunkt drauflegen. Es gibt auch noch weitere Entwicklungen, nämlich aus Russland. Auch Russland hat einen neuen Roboter vorgestellt und da gibt es ein sehr schönes Video, das verlinken wir einfach und packen in die Shownotes. Das ist auch nicht so lang, weil der Roboter kommt auf die Bühne, nicht so super flüssig im Laufen und beim Winken kippt er auch um und die Entwickler sprinten schnell nach vorne, um den schwarzen Vorhang nach oben zu ziehen. Kurzum. Russland hat, glaube ich, noch etwas Aufhol- bzw. Verbesserungsbedarf bei dem Thema Robotics. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber es ist auf eine absurde Art und Weise irgendwie witzig.
Der hat den Hashtag Wodka-Bot, weil er so ein bisschen...
Das passt gut. Das passt wirklich gut. Den Hashtag kannte ich nicht und jetzt muss ich noch mehr lachen. Ich habe ein bisschen was aus der Tool. Du hast auch ein Tool oder was mitgebracht. Ich habe was super Cooles mitgebracht. Also auf der einen Seite... eins meiner Werkzeuge, was ich immer mal wieder nutze, ist Manus. Manus, haben wir auch schon mal drüber berichtet, ist so ein bisschen Plattform, so eine All-in-Wonder-Lösung. Was kann man damit machen? Ja, irgendwie alles. Code schreiben, Folien erstellen, Texte. Es ist eine Agentic-Plattform. Also es ist nicht nur einfach ein Chatbot, wo man ein bisschen was reinschreibt, sondern es ist sehr fokussiert auf das ganze Thema Agentic. Und Manus hat eine Browser-Erweiterung für Chrome gelauncht, nämlich den Manus Browser Operator. Und die gehen einen etwas anderen Weg. Da geht es nicht darum, dass der Browser für dich irgendwas tut, sondern man gibt Manus, der Plattform, die Möglichkeit, deine Tabs zu steuern. Also nicht der Browser an sich macht irgendwas, sondern man gibt Manus auf der Plattform temporär die Möglichkeit, deinen Browser oder bestimmte Tabs zu bedienen und zu analysieren. Und man kann dann auf der Plattform sagen, hey, schau mal in meinem YouTube oder in meinem Instagram-Feed nach den witzigsten Reels der letzten 4 Jahre. Und Manus kann darauf dann operieren, weil es, wie gesagt, der persönliche Tab ist. Und wie ich finde, eine ganz interessante Browser-Erweiterung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie praktikabel das alles ist. Ich habe es jetzt nur mal kurz getestet, da fand ich es ganz nett. Aber ich werde berichten, wie sich das im Langzeittest macht.
Dann das hilft gibt halt es denjenigen, die jetzt keinen Bock auf GPT Atlas oder Perplexity Comet haben, um so einen KI-Browser in dem nicht so trauen, sondern weiterhin, keine Ahnung, Firefox oder Chrome oder bei den ewiggestrigen Edge und du lädst dir dann einfach eine Browser-Extension quasi runter und kannst dann so ein bisschen das Gleiche machen wie wir in unseren KI-Browsern. Das ist eine wirklich gute Idee, ist die Frage, ob sich das durchsetzt oder ob das einfach nur so ein Intermediär ist, bis die anderen auch alle KI-Browser ausbringen.
Absolut. Ich glaube, es ist jetzt so ein Gimmick, um da mal mitzumachen. Entropic wollte ja auch eine Browser-Erweiterung bringen. Die ist, glaube ich, immer noch im Beta-Test, noch nicht öffentlich. Deswegen können wir auch darüber nicht berichten. Aber man sieht natürlich, das Thema Browser hat eine Wichtigkeit, weil einfach, ich meine, gucken wir uns selber an, es passiert einfach sehr viel, ja, im Browser und in Zeiten, wo man alles irgendwie online machen kann. Ich habe noch ein Tool mitgebracht, was ich einfach nur bemerkenswert finde, weil es auch so ein bisschen Rabbit Hole ist. Und zwar geht es um das Erstellen und Generieren von Welten. Also wer mal ein bisschen Gott spielen wollte oder möchte, kann das mit Marble von World Labs machen. Was macht man? Man beschreibt im Prinzip eine Szene, eine Wunschwelt, die kann man in einem Satz oder in ganz vielen Sätzen beschreiben und Marble von World Labs erstellt dann diese Szenerie und das ist nicht nur einfach ein Bild, sondern es ist halt eine begehbare Welt, die sich auch immer weiterentwickelt. Also man kann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, eine Zukunftsversion von Berlin oder irgendeine Fantasiewelt. Also es ist erstmal der Fantasie tatsächlich sind keine Grenzen gesetzt. Ist das für uns im Business-Alltag spannend? Wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt so ein bisschen an die Spieleindustrie denkt, kann das schon ein ganz anderes Momentum bekommen, weil du jetzt mit solchen Werkzeugen natürlich dann irgendwann ja Welten in Echtzeit erstellen kannst und du musst selber als Entwickler nicht mehr dich hinsetzen und diese Welten bauen, sondern das macht jetzt World Labs von Marble. Ist ein bisschen Rabbit Hole, kurzweiliges Vergnügen, da mal ein bisschen rumzuspielen.
Voll geil. Ich bin gerade drin. Oh, es ist so gut.
Aber du hast auch noch was mitgebracht.
Nee, das würde zu lange dauern. Ich wollte aber wieder über Brillen reden, weil ich ja jetzt meine neue Brille endlich habe seit, weiß nicht, anderthalb Monaten.
Moment, hast du jetzt schon die ganz neue mit Display oder, weil die
Insignien nee, oder so? Die gibt es ja noch nicht in Europa. Ich habe jetzt quasi nur die zweite Generation der Ray-Ban Meta, die eigentlich 99% so ist wie die erste Alpha. Der hat ein bisschen bessere Kamera, hat ein bisschen bessere Bedienbarkeit und der Akku hält genau doppelt so lange. Das ist echt gut. Was richtig geil ist, ist aber Llama geworden. Also dieses Sprachmodell, was dahinter steckt und was man ja jetzt auch in Europa wirklich frei nutzen kann. Und das benutze ich, wenn ich die Brille aufhabe, sehr viel und sehr intensiv. Das heißt, das ist so mein Modell geworden, auch mit einer Memory-Funktion, mit dem ich, wenn ich die Brille aufhabe, tatsächlich einfach frei spreche auf Reisen. Und das ist total spannend geworden. So, aber darüber wollte ich mal in Ruhe so ein bisschen sprechen, was das auch für mich mittlerweile für einen Alltagsgegenstand geworden ist, den ich einfach wirklich in mein, zumindest Privatleben integriert habe und so ein bisschen weg aus dieser Nerd-Brillen-Richtung. Aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Ich gucke auf die Uhr. Ein neuer Rekord. 1:03. Wir sagen allen Menschen Danke, die es geschafft haben, bis hierhin zu folgen. Es war wieder ein Fest, lieber Sascha, mit dir. Und in diesem Sinne verabschiede ich uns ins Wochenende, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, euch allen einen guten Start in die Woche. Und ja, wenn ihr Kritik habt, Anmerkungen habt, lasst es uns bitte, bitte, bitte mit Ausrufezeichen wissen. Und wenn ihr Lob habt, lasst uns das auch wissen. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Bis bald. Bye, bye.